O Herr Jesus Christus, der du durch dein unschuldiges Leiden Gnade bei deinem himmlischen Vater erworben und das ewige Leben wiedergebracht hast, wir danken dir für deine Schmerzen und deine Not und deinen seligmachenden Tod und bitten dich, erhalte uns ewig in der Liebe und im Lobe deines Leidens, dass alle sündliche Macht in uns ertötet und alles Verlangen nach dir in uns erweckt, und schenke deinen Dienern und Zeugen deines Leidens, deines Trostes und deiner majestätischen Heimkehr Ruhm. Erquicke dein armes Volk mit dem Trost von deinem Kreuz und lass dir dienen von jenen, die dich verließen. Schenke ringsum eine selige, ernste Passionszeit, gib den Häusern das Zeichen deines Kreuzes und den Herzen den Ernst der Kreuzesnachfolge. Lass uns in dir bleiben, du guter Weinstock, als Reben innigst und ernst mit dir verbunden. Durchströme mit deinem Leben alle Müden, erquicke mit deinem Lebenswort alle Trostarmen. Lass bei Heimatlosen dir gefallen zu wohnen und alle Verlassenen nimm du als Freund an dich. Endlich aber, wenn unsere Passion zur Neige geht und unser Leben im Leiden langsam verrinnt, verleihe aus dem Kreuz die Krone der Triumphierenden und aus der Schmerzensklage den Dank der Jubilierenden und aus der Heimatferne das Lob der zur Heimat Gelangten. Alles um deiner ewigen Erbarmung willen. Amen. Denn Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit ihm selber und errechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. Und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir ermahnen euch als Mithelfer, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit. Seht, jetzt ist der Tag des Heiles. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, die reformatorische, die evangelische Kirche feiert heute ihren wichtigsten Tag. Luther hat von diesem Tag gesagt, dass er die mathematische Mitte sei, der Zeit und der Ewigkeit. Besser kann man es wohl nicht ausdrücken. Denn an diesem Tage passierte das Unglaublichste, was in der Weltgeschichte passieren konnte. Und dies Unglaubliche wurde die Grundlage für das Heil der Welt. An diesem Tage wurde Jesus Christus gekreuzigt auf dem Verbrecherhügel Golgatha. Und zwar aufgrund seines Eides, das war ja wohl der Grund, den er vor Kaiphas leistete und auf den nach rabbinischer Theologie die Todesstrafe stand, nämlich, dass er vor Kaiphas beschwor, dass er sei der Sohn des lebendigen Gottes von Horeb und Sinai. Dieser Eid, Brüder und Schwestern, ist für mich immer ein Trost, weil der Herr Jesus in dem Augenblick genau wusste, dass damit das Kreuz unausweichlich wurde nach jüdischem Gesetz. Er hätte wahnsinnig sein müssen, wenn er einen Eid geleistet, der ihn selber ans Kreuz brachte. Vor einiger Zeit hat ein jüdischer Theologe, der auf dem Wege zum Christentum ist, an der Universität Jerusalem gesagt, was gewisse deutsche Theologen meinten, dass Jesus Sohn unter Söhnen gewesen sei, wie etwa Zahnt. Könne doch wohl nicht stimmen. Das sehen sogar Juden ein. Denn Wenn er das beschworen hätte, was moderne Theologen meinten, dass er wie wir Sohn unter Söhnen sei, Tochter unter Töchtern, könnten wir sagen. Nämlich nach der Schöpfungsordnung nur die Verbindung hätte. Brüder und Schwestern, dann wäre er frei ausgegangen. Dann wäre er eben nicht gekreuzigt worden. Und das ist nun die Testfrage der Menschheit geworden. Deine und meine, für Himmel und Hölle. Ob du glaubst, dass Jesus der Christus ist. Ob du glaubst, dass dieser Eid, der ihn ans Kreuz brachte, ins Grab, in die Hölle, ob das für dich verbindlich ist für Zeit und Ewigkeit. Es ist wichtig, wenn du den Worten der Bibel glaubst. Tue ich auch. Und ich lasse mir das nicht nehmen. Ich nehme jedes Wort ernst. Ich würde kein Wort streichen lassen. Aber ob du die Bibel glaubst oder nicht, darauf steht nicht die Seligkeit. Das müssen wir auch sagen. Darauf steht die Seligkeit, ob du glaubst, dass Jesus, der Christus Gottes, verbindlich dein Herr und dein Heiland ist. Und hier liegt die Mitte und die Frage, die immer entscheidend ist. Jesus ist auf diesen Eid hin hingerichtet worden. Er starb, wie keiner stirbt. Es gibt keine schlimmere Todesart, so behaupten die Mediziner, als etwa die Kreuzigung. Die Schmerzen, alle diese Dinge, die Geißel des Pilatus, das alles kann man ausmalen. Gethsemane, Gabbata, die Stätten, auf denen er gemartert wurde, sind schlimm. Aber ich würde nicht glauben, Brüder und Schwestern, dass das eigentlich das Wesen der Erlösung ausmacht. Als vor Jahren hier ein Zug kam aus Sibirien mit Gefangenen, die dort gemartert waren, da stand, habe ich selber gesehen, in Riesenlettern, an einem Wagen, Jesus hat viel gelitten, wir haben mehr gelitten. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Denn es kann eine Parallele geben in den irdischen Martyrien. Millionen in diesem Augenblick vielleicht überall im Osten, sicherlich Sacharow und wie sie alle heißen, in irgendwelchen Kliniken, wo sie gemartert werden. Und augenblicklich geht die Verfolgungswelle auch in Russland, in Rumänien, habe ich gelesen, in der Tschechoslowakei, doppelt und dreifach wieder los. Und in diesem Augenblick, wo wir hier sitzen, schmachten viele im Kerker und gucken nach der Tür, ob die Hinrichtung vielleicht kommt. Das sind Leiden. Aber das ist nicht das Leiden, das erlöst. Das befreiende Leiden, lieben Brüder und Schwestern, liegt tiefer. Und deshalb wollen wir ein bisschen nachdenken, dass an diesem Karfreitag im Kreuz Christi etwas passiert ist, was für mich das Kreuz zum Maßstab macht für Gott und Mensch zugleich. Es heißt ja im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, das kennt ihr sicher, da steht der Satz, er vermaß sich, dass er fromm wäre. Das heißt, der Pharisäer bei aller Frommheit hatte einen falschen Maßstab. Und ich könnte mir nichts Schlimmeres denken, als wenn man im frommen Sinn falsche Maßstäbe hat und an denen scheitert. Und wenn man einmal endet, wie in der Bergpredigt, man meint, man käme als frommer Mann in den Himmel und man hat sich vermessen und endet dann, ja, haben wir nicht in deinen Namen, waren wir nicht in Kredingen auch, in mancher Versammlung haben wir nicht viel getan und man muss hören, ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe selten als Pfarrer einen solchen Schrecken bekommen wie bei einer sehr frommen Frau, die ich im Sterben besuchte, in meiner Gemeinde, beim Frauenkreisen, überall aktiv, bei jedem Jugendtag. Da gab sie alles Mögliche. Aber als sie auf dem Sterbenbett lag und ich sie besuchte, da habe ich einen Schrecken gekriegt. Sie sagte, Herr Pfarrer, Herr Pastor, ist ja ganz gut, dass Sie mich besuchen, aber nötig wäre das nicht. Dann wissen Sie, wer so viel getan hat wie ich, nicht? Das wissen Sie ja auch. Wer so gut gewesen ist, nicht? Wie ich. Wer so oft im Frauenkreis war, Sie waren, Sie wissen doch, ich war immer der Erste, nicht? Wissen Sie, da kann doch nichts passieren, nicht? Ich bin doch reif für den Himmel, nicht? Wisst ihr, da habe ich einen Schrecken gekriegt. Wie kann man sich vermessen? An Gott? Wie kann man fromm einen falschen Maßstab haben? Ich und du. Denn das ist nach meiner Meinung hier gerade der Durchbruch, den Karfreitag geschenkt hat. Dass wir hier alle Götzenbilder durchbrochen sind, alle auch religionsgeschichtlichen Bilder von Gott durchbrochen sind, alle Mythen und Sagen über Gott, wie etwa im Griechentum, wo man sich die Götter menschlich vorstellte, die wie etwa in Ägypten und anderswo in Rom, auch die alten Germanen, dass hier uns das echte Gottesbild gezeigt ist, dem wir morgen begegnen, wenn wir das dunkle Tor durchschritten haben am anderen Ufer. Es war das Wort von Karl Barth, des großen Theologen, das er immer gegen die liberale Theologie hatte, dass er sagte, sie vermessen sich, weil Gott der ganz andere ist. Weil man Gott nicht vermenschlichen kann, mit menschlichen Maßstäben messen kann. Und das ist völlig richtig, Brüder und Schwestern. Als Mose Gottes Angesicht sehen wollte, das ist der Gott der Bibel, bekam er die Antwort, wenn du mein Angesicht sehen würdest, du würdest sofort des Todes sterben. Jesaja schrie auf, wehe mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Er merkte, dass er ein verlorener Sünder war, vorher merkt man das nicht. Solange du nicht in die Nähe Gottes kommst, vergibst du dir die Sünden selbst. Da retuschierst du dauernd, wenn du nur einigermaßen durchkommst. Aber wer in die Nähe Gottes kommt, der entdeckt sein Menschsein, seine Verlorenheit. Herr, gehe von mir hinaus. Als derselbe Johannes, der an der Brust Jesu lag, ihn als Auferstandener begegnete, in der Apokalypse, wenn wir das lesen, da fiel er vor ihm nieder wie ein Toter. Paulus, der konnte tagelang nicht sehen in dem Licht, das ihn umstrahlte. Sein Angesicht ist millionenmal heller als die Sonne. Gott hat Augen wie Feuerflammen. Und als mir einmal ein Bauer in meiner Gemeinde sagte, Herr Pfarrer, ich würde auch glauben, wenn ich Gott sehen könnte, da habe ich ihm gesagt, das ist das Schrecklichste, was Sie sich wünschen können. Nämlich, Gott kann man nicht sehen. Jesaja sagt, das Volk, das im Heiligtum wohnt, muss Vergebung der Sünden haben. Wenn du in das Licht Gottes kommst, werden alle deine Sünden, deine ganze Vergangenheit, deine Gedankenwelt, dein Unterbewusstes wird mit einmal bewusst, wird mit einmal deutlich. Das ist keine Psychotherapie, wie wir die Menschen das machen, dass man das für Augenblicke mal hebt, sondern dann bist du, dann kannst du nur noch aufschreien, ich bin verloren. Wenn du entdeckst den Abstand, Sünde heißt gesondert sein, den du wirklich hast von Gott. Und dieser Abstand, lieben Brüder und Schwestern, seit dem verlorenen Paradiese ist das die Tragik der Menschheit geworden und von jedem einzelnen Menschen. Denn der Sündenfall wiederholt sich praktisch ja in jedem Leben. Und ob er nun weiter ist oder enger, ob ich blutbesudelte Hände habe oder vergiftete Fantasie oder stinkige Selbstverliebtheit oder ich sagen kann, mir kann kaum einer etwas nachsagen oder wie der reiche Jüngling, bei mir ist doch alles in Ordnung. Wenn das Licht Gottes, sage ich, auf uns fällt, kriegt man einen Schrecken. Vergesse nicht, wie in meinem eigenen Leben in den Tagen, wo Paulus würde sagen, die Sünde sündig wurde. Ich hatte jeden Sonntag in der Kirche das Sündenbekenntnis bei uns mitgebetet, in meiner Heimatkirche. Und ich hatte es so runtergeleiert. Und ich hatte so viele Predigten gehört, aber unverbindlich. Und damit einmal, da war ich in einem Gottesdienst, wo der Mann, der auf der Kanzel stand, wie Karl May um die Ecke schießen konnte. Und er traf mich genau an einer wunden Stelle. Und da blieb mir die Spucke weg. Und ich bin nach der Predigt weggegangen nach Haus, ganz still. Ich war getroffen. Die Sünde wurde sündig. Mit einem Mal kam das rote Licht, die rote Lampe im Gewissen. Wer nie in seinem Gewissen Sünden entdeckt hat, hat nie vor Gott gestanden. Begegnungen mit Gott geschehen im Gewissen. Das ist reformatorische Theologie, so war es bei Luther, so war es bei Wesley, so war es bei dem heiligen Augustinus, als er nach einer durchhurten und durchzechten Nacht da im Geiten in Mailand in seinen Gedanken da die aufgeschlagene Bibel fand, die Stimme hörte, nimm und lies und dann las, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, zieht an den Herrn Christus. Und da traf dies Wort ihn wie Blitz und Donnerschlag und wurde der Anstoß zur Bewegung. Und obwohl er uneheliche Kinder hatte, er wurde der größte Zeuge der alten Kirche. Keiner hat so gerufen zu Christus wie Augustinus. Gott hat aus diesem Leben etwas geformt zum Lobe seiner Gnade. Das ist die Grundlage, die Gott an diesem Tage nicht religionsgeschichtlich gelegt hat. Hat kluge, weise Religionsstifter gegeben, aber das ist kein Vergleich mit Jesus. Jesus war der Sohn, schon von der Krippe an. Sein ganzer Weg war ein Weg des Martyriums. Und als ich einmal in der Konfirmandenstunde fragte, wann begann eigentlich die Passion Jesu, vergesse ich nicht, war ich selber überrascht, hob ein Mädchen die Hand und sagte, Herr Pastor, in dem Augenblick, wo wir bekennen, empfangen vom Heiligen Geist. Ich sage, genau richtig. Das Mädchen hätte einen theologischen Doktor verdient gehabt. Manche wissen das nicht. Die hat richtig geschaltet. Es gibt eine vorgeschichtliche Passion Jesu, die begann in dem Augenblick schon, wo Luther bekennt, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen, er dacht an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Als im Vaterherzen Gottes, bei dem Gott, der in ewigen Dunkel wohnt, Deus absconditus, sagt Luther, oder in einem Lichte, wo man nicht zukommen kann, das wir nicht erreichen, der Entschluss wurde, dass er uns Menschen zurückholen wollte, uns wieder, die wir Heimweh haben, nach Hause bringen wollte, als Gott sich entschloss, aus der Einigkeit eine Dreieinigkeit zu werden. Die Dreieinigkeit ist nicht für ewig, Brüder und Schwestern. Darüber müssen wir uns klar sein. Sie ist nur, solange Raum und Zeit besteht. Wenn ihr Römer 11 lest, oder 1. Korinther 15, noch besser. Gott hat sich entfaltet als Sohn, nach uns hingewandt, sein Angesicht, wer mich sieht, sieht den Vater. Er ist eingegangen in die Krippe, in das Kind der Maria, empfangen vom Heiligen Geist, das Wunder ist geschehen und er ging 33 Jahre über diese Erde als Gottmensch, einmalig, unwiederholbar, auch für seine eigenen fleischlichen Brüder nicht erkannt. Judas und Jakobus, seine leiblichen Brüder, sind erst nach seiner Auferstehung, wissen wir aus der Kirchengeschichte, zum Glauben gekommen. Und sein eigener Bruder Jakobus, leiblicher Bruder, war der erste Märtyrer in Jerusalem in der Gemeinde, der hingerichtet wurde. Und es ist gar nicht einfach, den eigenen Bruder als Gottes Sohn zu entdecken und zu erkennen. Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sagt Jesus zu Petrus. Wenn man sich so nahe steht, ist es besonders schwierig, den anderen ein Zeuge zu sein. Geht euch doch auch so in der Schule, in der Umgebung, ihr Jungen, wo ihr steht. Nicht wahr, ihr merkt, wie schwierig das ist in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft. Weil man die anderen sich immer verstecken hinter unseren Schwächen. Aber seht, er ist über diese Erdenstraße gegangen und er wusste, mit 12 Jahren muss ich nicht sein, in dem das meines Vaters ist. Er stand unter einem Muss, unter einem Gefälle, unter einem Gehorsam, das Gott ihn auferlegte. Und er ging diesen Weg verkannt. Und die anderen, die immer wieder nach oben wollten und ihn zum König machen wollten, wie hat er das widerstanden, dem widerstanden? Als die 5000 ihn umjubelten, Brotkönig, sprich, dass diese Steine Brot werden, wie hat er die Jünger da in einen Sturm geschickt, dass sie wieder nüchtern wurden und auf dem Teppich blieben? Und ich bin überzeugt, Brüder und Schwestern, dass Judas Jesus nicht ans Kreuz bringen wollte, ist meine Auffassung. Sondern er wollte ihn nur endlich in die Gelegenheit hineinbringen, deshalb hat er ihn verraten, dass er König wurde, dass er von seiner Macht Gebrauch macht. Und das war für Judas das, was ihn völlig erledigte, was Petrus durchschaut hat, wo Gottes Geist ihm das Herz erhellt hat, dass Judas nicht entdeckt hat, dass, denn Judas sagte sich, er ist Gottes Sohn, er hatte die Totenauferweckung gesehen, er hatte jeden Tag die Wunder gesehen, und er sagte, warum macht der Mann von seiner Macht nicht Gebrauch? Jetzt, wo die Römer hier sind, die uns piesacken, wo die Pharisäer an allen Ecken, wird man, holen sie uns das in den letzten Pfennig aus der Tasche, nicht wahr? Warum nicht? Endlich der Messias, der Irische. Wenn man die Rabbinen liest, gerade in den letzten Jahrhunderten vor Jesus, da war alles ausgerichtet nach dem irischen Messias. Und seht, da lag die Wut und der Ärger. Und Judas sagt, da kann ja nichts passieren. Was er nicht entdeckt hat, war, dass Jesus ja nicht sterben. Er dachte, der kann doch nicht sterben, wenn er Gottes Sohn ist. Der Tod ist der Sünde sollt. Und das hat er nicht kapiert, dass Jesus starb für ihn selber. Nicht um seiner Sünde, denn er war ohne Sünde. Wer unter euch kann mich einer Sünde zeigen? Er ist für dich und mich in den Tod gegangen. Das Unerhörte passierte, was hier Paulus umschreibt. Die Versöhnungstat Gottes geschah. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das konnte nur Gott leisten. Das kann kein Religionsstifter. Dass er in Christus die Sünde der ganzen Menschheit stellvertretend und auch wahrhaftig wurde, ohne sich mit der Sünde zu verbinden. Dass er versucht wurde, Jesus allenthalben gleich wie wir, das ist das für uns Unfassbare und Unausdenkbare, ohne in der Versuchung zu straucheln und zu fallen wie wir. Dass er hindurchging an den Abgründen der Hölle und am Kreuz noch sogar festblieb in der Versuchung aller Versuchungen, als man ihm zurief, steige herab, und als man das Schlaraffenland suchte, hilf dir selbst, hilf uns, weiter huren, so dachte der eine Mörder jedenfalls, weiter saufen und weiter die Lustsekunden genießen, den Nachholbedarf einsacken, den jeder Mensch ja sucht und der ihm heute ja überall konzessiert wird in den Massenmedien. Und dadurch wird es immer noch schlimmer. Glaubt ihr etwa, wenn die Welt frei wäre in dem Sinne, dass wir nicht mehr arbeiten brauchten, dass wir alles tun könnten? Wisst ihr, ich glaube, wenn der ganze Welt nur ein Rummelplatz wäre, wäre das Freiheit. Das wäre das Schlimmste, was es gäbe. Nicht wahr? Dann würde der Mensch seinen Trieben erliegen und die Dämonie würde siegen. Es wäre nur noch Mord und Totschlag. Oder glaubst du, ich fuhr heute Morgen nach hier, da sagte meine Frau, ja, wenn ich abends die Lampe andrücke bei mir, dann geht die gar nicht an. Ich dachte, wie kommt das bloß, die Lampe geht nicht an draußen, wenn jemand mich besucht, sagte meine Frau, ja, die Birne ist rausgeklaut. Hat einer also die Birne rausgeschraubt und gedacht, vielleicht der Kenner soll im Dunkeln sitzen, wenn er kommt. Nicht? Möglich, nicht? Aber ich habe dann eben gedacht, naja, mein Gott, diese ist nur eine Birne, aber wenn hier bei mir jemand, ein steinreicher Mann, der Gold hätte, man hat einen Arakan oder sein Sohn, mir eine goldene Straße da bauen würde, glaubt ihr, dass ich nachts ruhig schlafen könnte? Was meint ihr wohl, alle Diebe der Welt, die würden kommen, nicht? Und würden dann eine Ecke abhauen, nicht? Das wäre das Unruhigste und Schlimmste, was passieren konnte. Ist gut, dass Gott uns das aufbewahrt hat für das neue Jerusalem, nicht? Wo Friede ist ohne Ende. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das grundlegende Ereignis war, dass Gott selber die Buße erbracht hat in seinem Sohn, die du und ich nicht bringen konnten. Bei uns, und wenn ich alles tun würde an eigener Leistung und wenn die ganze Menschheit sich aufmachen würde, wir könnten die Brücke nicht bauen, die abgebrochen ist seit dem Paradies zwischen Gott und der Menschheit. Kann doch einen Bruder niemand erlösen, sagt die Bibel, noch ihn mit Gott versöhnen. Man muss es anstehen lassen, ewiglich. Es kostet zu viel, eine Menschenseele zu erlösen. Das Erlösungswerk, Brüder und Schwestern, das ist das Geheimnis der Ewigkeit, konnte nur Gott vollbringen. Und Kierkegaard hat völlig recht, auch wir als Gläubige, die zu Christus gekommen sind, wir werden das Erlösungswerk im Himmel auch noch nicht begreifen mit dem Verstand. Wir werden es nur anbeten können. Denn was kein Auge gesehen, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das Geheimnis des Kreuzes ist unergründlich tief. Und als Jesus den Weg wählte, Gott war in Christus zur Erlösung, da war das der furchtbarste Entschluss. Ich kann mir denken, das Evangelium berichtet, als er vom Berge Tabor kam und die Jünger experimentierten da mit einem besessenen Jungen und sie konnten ihn nicht heilen, da geht mir immer dieser Seufzer Jesus durchs Herz. Der Vater kommt zu ihnen, die können helfen, die wollen nicht helfen. Und Jesus schüttelt den Kopf und sagt, ach, wie lange muss ich euch noch ertragen? Ertragen, hörst du? Ertragen, uns ertragen. Ertragen. Vielleicht musst du auch Menschen ertragen. Das ist schwierig, nicht? Ganz schwierige Menschen zu ertragen. Wenn sie hysterisch sind, wenn sie launisch sind, wenn sie beißen. Mein lieber Scholli, nicht, da geht man hoch. Da kommt gleich der Gedanke, du bist, wenn ich dich bloß aufhängen könnte. Nicht? Verstehst du, kennst du sowas nicht? Nicht? Mein lieber Scholli, wie oft habe ich als Junge schon gewünscht, dass die Schule abbrannte. Dass man nicht zur Schule brauchte, wenn ich einen Lehrer, der mich vermöbelte, nicht wahr? Nicht kann, und dann half Gott auch nicht. Ich weiß, an einem Tag, als wir beim Lehrer ein paar Kirschen geklaut hatten und das herausgekommen war, beim Hauptlehrer nicht, da habe ich gebetet aus Angst und habe gebetet, Herr, wenn du da bist, dann hilf mir, dass ich nicht den Hosenboden versohlt kriege. Nicht? Und ich dachte, hoffentlich hat Gott das Gebet erhört. Und der Erste, der aufgerufen war, Kemner, los. Da war so eine Bank, musste man sich rüberlegen. Ich hatte zur Vorsicht mir zwei Hosen angezogen. Aber das half auch nichts. Der Lehrer fühlte und dann wurde eine Hose losgemacht, hatte so eine Klappbüchse und dann saß es doch. Also versteht ihr, das war die Strafe, die ich bestimmt verdient hatte. Das war die Strafe, die ich bestimmt verdient hatte. Ich bin diesem Lehrer im Alter, ich habe mich bedankt, als er grau und alt war, für die Härte seiner Strafe. Nicht, man liebt die härtesten Lehrer, wenn man älter wird, am meisten. Nicht, denn ohne Strafe ist auch keine Erziehung möglich. Macht euch doch nichts vor. Diese flaumenweiche Erziehung, die gibt nichts. Auch bei uns auf dem Hof, wenn wir nicht gewisse Härten haben, ist die ganze Rehabilitation im Eimer. Nicht, wir müssen da die Grenzen sehen. Auch mal einen Untergarten gehen lassen können. Wenn er nicht will, die Grenze sehen. Aber die Möglichkeit schenken, den Rettungsgürtel zu werfen. Jedem Einzelnen. Und ihn in die Entscheidung stellen. Die Versöhnung, die hat Gott für die ganze Welt gemacht. Gott war in Christo und versöhnte diese ganze Welt, alle Generationen, schwarze, weiße, braune, die Dirne in Hamburg, genauso wie den Bundeskanzler, mit sich selbst. Durch die eine Tat ist das Wunder geschehen. Er wurde unsere Sünde, dass wir würden Gerechtigkeit Gottes. Unfassbar. Er ging in die Höllentiefe rein. Und als er betete nach Johannes sagt, als er wusste, dass der Vater ihm alles in seine Hand gegeben, da ging er, ließ er sich fangen. Da ging er zum Kreuz. Vorher war er manchmal ausgewichen. Da sagte er, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Er ging bewusst hinein ans Kreuz. Weinet über euch, über eure Kinder. Er war bereit. Und als er in Gethsemane betete, als ich neulich in Gethsemane stand, habe ich daran denken müssen. Vater, ist möglich, so geht dieser Kelch. Gibt es denn etwas Schrecklicheres für den ewig Reinen? Stell dir das einmal vor, als wenn er die ganze Jauche unserer Sünde schmecken musste. Den Schwedentrank der Menschheit. Und ich kann mir denken, wie Jesus versucht hat, nach der letzten Möglichkeit, ob es nicht anders geht. Aber dann kam die Antwort, ja Vater, ja von Herzensgrund. Ich bin gehorsam, ich gehe hinein ins Grab. Ich will die Gottverlassenheit der Welt werden. Ich will die Frage, wie Camus sagt, der Menschheit werden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich will die ganze Einsamkeit von Kenner Meyer Müller-Schulz schmecken. Ich will die verstehen lernen, die vorm Selbstmord stehen, die mit Schmerzen und Krankheit untergehen und kaputt gehen. Vorgestern war ein Mann bei mir, seine Frau an Krebs gestorben. Er stellt uns den Leuchter hier, zum Teil gestiftet, der in der Kirche steht. Und er sagte, das größte Ereignis für meine Kinder und für mich war das Sterben meiner Frau. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, was seliges Sterben ist. Wie sie im Tode noch winkte. Wiedersehen beim Herrn. Rückversichert in der Versöhnung Christi für alle Lagen. Die Vertauschung, das Wunder. Er wurde meine Sünde. Und ich werde seine Gerechtigkeit. Das ist die Gnade, von der Johannes sagt, dass sie in Christus geworden. Keine Bettlergnade, die man abloten kann. Eine Gnade, aus deren Fülle du immer wieder nehmen kannst. Die unausschöpflich tief ist. Unerhört. Ich habe manchmal in meinem Leben gedacht, meine Güte, wenn ich mal wieder aufgeregt war, ob da wohl Vergebung noch ist für mich. Geht dir vielleicht auch so. Nein, du kannst immer wieder kommen mit derselben Schuld. Aber ehrlich kommen. Kein Geheimnis bewusst mit der Sünde pflegen, mit dir selbst und mit dem Feind. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit ihm selber. Gott hat die Brücke gebaut zum Frieden. Er ist unser Friede. Die Grundlage der Erlösung liegt nicht in deiner Bekehrung, nicht in deinen Gebeten, nicht in deinem frommen Tun, nicht in deinen Opfern, die du gibst, sondern allein in dem, was Gott für dich selber getan hat. Das Opfer, das er selber gebracht hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für dich gab, dass du ewiges Leben hast, dass du gar nichts bringen brauchst, dass du kommen kannst, wie du bist. Ich sage manchmal mit Wanzen und Läusen, mit Dreck und Speck, aber den Blickwechsel haben musst, Gott dies Ehre geben muss. Nicht deine moralische Qualifikation ist entscheidend. Manche denken das. Nein, entscheidend ist dein Vertrauen. Ob du ganz, völlig auf Gott setzt, ob du Gott so groß siehst, wie er ist, ob du Gott zutraust, dass er das Angebot echt unterschrieben hat mit dem Blut seines Sohnes und dass dieses Angebot stimmt. Alles kann falsch sein, aber das Kreuz kann nicht falsch sein. Dass du nicht wie die Islamer, die auch an einen Gott, an Allah glauben, Mohammed ist sein Prophet, aber im Grunde doch dauernd zittern, wie wir von den Leuten, die den Islam kennen, wissen. Immer Angst haben vor der Hölle, aus Höllenangst nie rauskommen. Und deshalb den Heiligen Krieg, alle Aktivitäten führen eigentlich zum eigenen hin. Umgekehrt ist es bei Christen. Er wurde meine Sünde. Wenn ich mir das klar mache, was Gott für mich getan, das Opfer Jesu, muss mir eigentlich der Geschmack an der Sünde vergehen. Und wenn das nicht der Fall ist, stimmt etwas nicht. Fällt mir etwas Arges ein, denke ich gleich an deine Pein, die verleidet meinem Herzen mit der Sünde noch zu scherzen. Wenn im Gewissen die Sünde sündig wird, dann lass die Hände davon. Wenn Unrecht gut, du es nehmen möchtest und es ist nicht klar, Hände davon. Selbstverliebtheit, weg damit. Das ehrt Jesu. Denn es hat das Blut Gottes selber gekostet. Er hat das Opfer aller Opfer gebracht, Gott für dich. Und deshalb gibt es keine Entschuldigung für die, die verloren gehen. Es ist ja eigentlich unverständlich, Brüder und Schwestern. Ist es nicht unverständlich, dass Menschen, denen das Angebot gemacht wird, der ganzen Welt, der Erlösung, ich kann in den Himmel kommen, wenn ich an Jesus nehme, für mich verbindlich, die ganze Erlösung für mich nehme, dass ich da Nein sagen kann. Wisst ihr, das ist unverständlich für mich und für die Bibel, wenn man sie liest, doch erklärlich, nämlich, dass der Feind dahinter steht. Und der Feind, nicht wahr, immer wieder mit List und Tücke, mit tausend Dämonen und Teufeln den Menschen eingibt, als ob er Verlust hätte, wo er ewig gewinnt. Dass er in stinkiger Selbstverliebtheit die Stunde verpasst und immer unterwegs ist in einer Unruhe, wo er die wahre Ruhe, den Frieden nicht findet. Die schreckliche. Das ist doch etwas Entsetzliches. Das kann ich mir ohne den Teufel unmöglich erklären. Wir haben gerade in den letzten Wochen einen Jungen gehabt, der seine Lehre machte und dann irgendwie in Frauenhände kam und dann hier immer wieder stand, nicht? Hier sitzt Gottfried Hipp und dann immer an der Kippe und doch die Welt gewählt hat, wie Demos, und nun wieder weg ist, nicht? Versteht ihr? Wir können ihn nicht halten und wir können ihm die Entscheidung auch nicht leichter machen. Aber die Entscheidung kann ich nicht mit Willenskraft und Energie überwinden, besonders wenn ich erblich belastet bin oder Dinge mitschleppe. Aber ich kann sie im Blick auf Jesus, wenn ich mich fest an ihn klammer, geht mir der Geschmack weg. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben, in meinem Rauchen. Klammer dich fest an Jesus. Ich habe kürzlich einen jungen Mann gesagt, der auch immer im Sex fiel. Schluss damit, klammer dich an Jesus. Nimm das Blut verbindlich. Und er hat mir jetzt gesagt, es schmeckt nicht mehr. Nicht, also wirklich, wenn du das Opfer Gottes ganz ernst nimmst, wirst du frei. Die Wahrheit, die Jesus brachte, hat er gesagt, macht uns frei. Und diese Freiheit ist eine Freiheit von uns selber. Wir brauchen keine Angst mehr haben, wir brauchen uns nicht mitschleppen, wir können so kommen, wie wir sind. Gott hat uns gebucht mit unseren Schwächen und Gebrechen. Er will keine vollkommenen Leute haben, aber völlige, die ihm ganz ernst nachfolgen. Und dann musst du ein Botschafter werden. Botschafter steht hier, wenn du die Gnade annimmst, wenn die Gerechtigkeit Gottes für dich und mich verbindlich wird, musst du Botschafter sein. Du kannst das nicht für dich behalten. Du kannst kein stummer Hund sein an der Ecke. Du musst das nicht jedem, den du triffst, weiter sagen. Ich bin bekehrt, willst du dich auch bekehren und immer unterwegs sein? Nächste Woche kommt die Heilsarmee hierher, einmarschiert, alles voll. Nicht die Brüder, die stehen da auf der Landstraße und machen das natürlich laufend, die Bezeugnisse. Ich tue das nicht in jedem Eisenbahnwagen, wo ich sitze. Aber wenn Gelegenheiten auf mich zukommen, Brüder und Schwestern, dann tue ich's. Und dann hält mich auch nichts mehr. Und in der Schule, wir brauchen das nicht, den anderen uns, ihm, ja, ich möchte sagen, ihn auf die Nerven gehen. Mit eigenen und mit Stecken des Treibers vor allen Dingen nicht, sondern mit der Liebe. Aber wenn der Heilige Geist dir sagt, dem müsstest du jetzt etwas sagen, der ist an der Ecke, und zwar aus deinem Zeugnis. Ich habe eigentlich in meinem eigenen Leben das allerletzte, was ich mit Gott erfahren habe, die allerletzte Tiefe nur sehr wenige Menschen gesagt. Man braucht das nicht jedem sagen, nicht? Aber wisst ihr, dann, es gibt aber Augenblicke, wo du es sagen musst. Ich denke an eine sterbende Frau, die krebskrank hatte, unglaublich war, und der ich eigentlich durch das Zeugnis, das ich ihr sagte von den Osterglocken, die ich im letzten gehört, das wurde der Anstoß, dass sie selber sich Jesus übergab. Dann musst du es sagen, dann darfst du nicht schweigen, nicht? Dann darfst du es nicht so machen, wie ich bei einem Jungen hier es gemacht habe, der hier Selbstmord übte und ich an dem Abend, wo ich ihn besuchen wollte, durch Besuch meiner Verwandten verhindert wurde und am anderen Morgen war er weg und am Mittag, da lag der Zettel hier auf dem Bett, nicht? Herr Pfarrer, ich weiß, dass Sie es gut meinen, mein letztes Geld lasse ich hier, werde ich nie vergessen, aber wenn Sie den Zettel lesen, dann ist es bereits vorüber. Machen Sie mit dem Gelde, tun Sie etwas für andere. Ich habe einen Schrecken gekriegt. Schrecken gekriegt? Wie ist der Feind doch wach? Wenn wir schlafen, wacht der Feind. Wenn die Kirche schläft, wird Stunde der Hölle. Wenn wir in Krillingen nicht mehr weg, oh Gottes, sind, haben wir unseren Lohn dahin. Wenn wir nicht mehr Jugendtag machen mit allen Glocken hier des Himmels und Jesu Namen aufrufen und seine Ehre, nicht die Kirche, nicht die Gemeinschaft, nicht uns selber, sondern ihn und die Bitte, Botschafter sind an seiner Stadt, ihr alle, ihr Jungen, lasst euch versöhnen mit Gott, bringt dein Leben vor Gott in Ordnung, ehe du stirbst, kannst du gar nicht früh genug tun, die mich früh suchen, finden mich. Je älter man wird, umso schwieriger wird es. Je eher du kommst, umso leichter. Lass dich versöhnen mit Gott. Das heißt, schlag in die Hand ein, die Gott dir, der heilige Gott, dir entgegenstreckt in Jesus von Nazareth. Die Unterschrift, die er gab, als er rief, es ist vollbracht. Als er deine Lebensfrage durchlitten und durchstanden hatte, warum hast du mich verlassen, deine Lebensfrage wurde. Und als er dem Schäcker zurufen konnte, heute noch mit mir im Paradiese. Diese Frage, nicht wahr, die ist doch die Frage, Wenn du die gelöst hast, hast du alles gelöst. Das andere ist doch völlig gleichgültig. Und diese Botschaft, da bist du verpflichtet. Wir sollen, sagt Paulus, Botschafter sein an Christi Stadt. Stell dir mal den Adel vor. Du bist an Christi Stadt Botschafter. Ein Botschafter in Moskau, wenn wir da einen haben, oder in Washington oder wo immer ist, oder der Genscher oder wer da immer rumfährt in der Welt. Nicht, das sind doch Leute, die ein Volk vertreten. Und die haben etwas zu sagen, die reden nicht im eigenen Namen. Jesus hat von dir gesagt, wenn du zu ihm gehörst und dein Leben ihm heute und jetzt übergibst, dass du dann er dich adelt zum Botschafter. Ganz gleich, wo du stehst, auch hier im Werk, in der Küche oder draußen im Arbeitsplatz, in der Landwirtschaft, beim Vieh oder wer weiß was ich, oder im Büro, nicht Botschafter an Christi Stadt. Und dann kann er aus deinem Leben etwas machen. Und dann führt er dein Leben in das Heute der Gnade. Wir haben einen ganzen Stapel zur Regierung geschickt. Die wollten wissen, was hier bei uns sich tut. Von Leuten, die hier die Wende gekriegt haben in der Rehabilitation und zu Christus fanden. Und heute Morgen hat mir Hartmut Lauter noch ein paar Sätze vorgelesen. Ich bitte ihn, dass er mal gerade kommt. Nicht? Wo ist er? Und den Brief vorliest. Von dem, das wäre vielleicht, passte genau in den Rahmen, der einmal der Allerschlimmste war, und unter uns Rehabilitanten und für den wir keinen Pfifferling gaben, der alle Laster der Hölle hatte. Und bitte sag einige Sätze aus diesem Brief.
Ja, wir haben an alle Ehemaligen die Bitte gerichtet, dass sie uns einmal etwas berichten von ihrem eigenen Weg, der nach Krelingen begann, und haben einige Fragen ihnen vorgelegt. Die erste Frage, die wir dem Robert, ich kann das ruhig laut sagen, denn er wird es auch hier genauso erzählen, vorgelegt haben, war die: Was wurde in der Therapie in Krelingen als besonders gut und hilfreich oder als weniger hilfreich empfunden? Und da schreibt er: Natürlich das grundsätzliche Angebot des Heils in Jesus Christus und die daraus resultierende Veränderung und Erneuerung. Die starke Forderung nach Disziplin, besonders im Arbeitsverhalten.
Ja, auch das.
Das Hinführen durch die Arbeit und die Gemeinschaft zu einer normalen Lebensführung mit allen Anforderungen durch Menschen und Beruf. Die familiäre Atmosphäre, die direkte Beziehung und dadurch auch Konfrontation mit einem größeren Ganzen, dem gesamten Werk. Dann die Frage, wie sieht es familiär aus? Da schreibt er: Meine Eltern sind verstorben. Seit September 75 bin ich verheiratet. Mittlerweile habe ich zwei kleine Mädchen, eins von 3 und das andere von 1 Jahr. Meine Frau ist in christlicher Umgebung von klein auf drin. Nun zur Arbeitssituation, da schreibt er Folgendes: In meinem eigentlichen Beruf bin ich nach der Reha-Zeit nicht wieder eingestiegen, weil ich lange raus war und weil ich während der Ausbildung schon mehr und mehr mit Drogen zu tun hatte und mir deshalb die berufliche Qualifikation fehlte. Nach der Zeit in Krelingen und anschließend in Ostfriesland hatte ich in Essen 1 Jahr lang in einer Schreinerei gearbeitet, danach 2 Jahre Bibelschule und jetzt wieder 2,5 Jahre in einer Schreinerei. Die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Bin Glied einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Essen. Aus der Aufgabenstellung in der Gemeindearbeit ergibt sich die Freizeitgestaltung. Zurzeit bin ich einer der Leiter einer großen evangelistischen Teestubenarbeit, bis 150 Besucher pro Abend. Schon längere Zeit leite ich einen Hauskreis für junge Erwachsene, 15 Personen. Seit kurzem bin ich Zellenleiter für 5 Hauskreise. Unsere Gemeindeglieder sind fast alle in Hauskreise aufgeteilt. Jetzt zurzeit 20 Hauskreise. Für 5 Hauskreise habe ich die organisatorische und geistliche Betreuung. Nun Fragen nach den Schwierigkeiten zum Drogenproblem. Natürlich war der Weg nach der Zeit in Krelingen noch ein Weg des Erneuertwerdens in direktem Zusammenhang mit der Zeit der Sucht. Ich würde sagen, als geistlicher Prozess ist diese Vergangenheit bewältigt. Was jetzt noch als Problem auftaucht, steht nicht im Zusammenhang damit. Große Probleme hatte ich gesundheitlich, besonders mit der Leber und dem Herzen. Diese Komplikationen hat Gott in seiner Kraft als Arzt mir jetzt vor einigen Monaten genommen und mich richtig geheilt. Und das wurde auch ärztlich bestätigt. Und dann die Frage, wie sieht es zurzeit aus mit der Bewältigung der seelischen Probleme? Durch eine gute geistliche Grundlegung am Anfang, also hier in Krelingen, durch weitere klare biblische Lehre und durch verbindliche Nachfolge, durch Leben in geistlichen Prinzipien, durch eine gute Gemeinde, da erfahre ich immer mehr Problembewältigung. Vor allem Befreiung von mir selbst als dem eigentlichen Problem. durch die Wirkungen unseres lebendigen Herrn Jesus Christus werde ich mehr und mehr eine integre Persönlichkeit, die befreit ist für den Dienst am Nächsten. Und dann Frage, inwieweit die christliche Ausrichtung der Therapie sich für ihn ausgewirkt hat. Da schreibt er, die christliche Ausrichtung der Therapie hat mich in die Beziehung mit Gott gebracht. Alle die Möglichkeiten, Angebote, Geschenke und Wirkungen, die also hier erfahren wurden, braucht er zu seinem Leben, brauche ich zu meinem Leben. Ich habe einen festen Seelsorger in der Gemeinde, ansonsten stehen mir alle geistlichen Möglichkeiten zur Problembewältigung offen. In Jesus Christus und in seinem lebendigen Leib. Und dafür bin ich dankbar. Und zum Schluss hier in einem Begleitbrief schreibt er noch, das Schönste, was mir nach meiner Zeit in Kreling passiert ist, oder in meiner Zeit passiert ist, war ja die Beziehung zu Gott, die hier ihren Anfang genommen hat. Und die Zugehörigkeit zu einer lebendigen Gemeinde. Ich freue mich auf eine neue Nachricht, herzliche Grüße und eine stete Vollmacht zur Ehre des Herrn wünscht. Euch, Robert.
Schön. Das ist es. Nicht? Ich glaube, das passt genau hinein in das Wort von der Versöhnung und in die Veränderung, die kommt, wenn wir die Versöhnung in Christus, das Kreuz von Golgatha, verbindlich für uns nehmen. Dann verändert sich etwas, wenn nicht sofort, aber auf die Dauer. Wir werden neue Menschen und vor allen Dingen, und das ist das Letzte, damit will ich schließen, wir kriegen ein neues Verhältnis zur Zeit. Durch das Kreuz von Golgatha hat die Zeit ihre höchste Spannung, die überhaupt möglich ist, ist die Zeit-Ewigkeitsspannung geworden im eminenten Sinne. Die Zeit ist von der Ewigkeitstangente in Christus berührt, das Heute der Gnade ist in seiner Gottverlassenheit jetzt ein dauerndes Heute, wenn man es verbindlich für sich nimmt. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und die Zeit ist die Krisis, Kierkegaard hat mal gesagt, die schon anfing bei den beiden Schächern. Der eine, nicht wahr, der nahm das Kreuz Christi verbindlich, heute noch mit mir im Paradiese, Herr, gedenke an mich. Der entdeckte sich in dem Maßstab Gottes im Kreuz als verlorener Sünder, der streckte die Bettlerhände aus, wir sind mit Recht darin. Das war sein Sündenbekenntnis, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, wir gehören in die Hölle vor Gott und du und ich, wir sind nicht ein Haar besser, auch wenn wir keinen Mord begangen haben, wir hätten es tun können, nicht wahr, wenn du genau dich überprüfst, aber wir sind mit Recht darin, nicht? Der empfand es. Und er konnte den anderen, Betzel sagt, der hat in der letzten Minute, die er hatte, noch Weinbergs Arbeit getrieben, ist noch Zeuge geworden. Der hat noch dem anderen Schächer, seinen Mordkumpel zugerufen, Blick auf ihn. Häng dich an ihn. Nicht er ist der Herr, der Kommende, der Dorngekrönte ist der Sieger über die Weltgeschichte. Das Kreuz von Golgatha ist die Mitte. Im Kreuz vollendet sich alles Heil. Krug statt, dum volvitur terre. Das Kreuz steht, wenn auch die Welt und die Erde untergeht. Diese Mitte ist unverrückbar. Gott hat Fundament gebaut für die ganze Welt. Er ruft alle, dich auch heute Morgen. Und deine Zeit ist kurze Zeit, nämlich die Zeit ist immer kurz, wo dir das Heilsangebot gemacht wird. Ich weiß aus meinem Leben, wenn ich in einem bestimmten Augenblick oder in einer bestimmten Zeit, wo Gott durch mein Heimatdorf ging, in erwecklicher Weise, nicht die Botschaft angenommen hätte, wahrscheinlich wäre ich heute Räuberhauptmann, ich weiß nicht, wo ich geendet wäre. Nicht, versteht ihr? Aber das ist das Wunder. Bestimmte Stunden, bestimmte Augenblicke, wo Gott in Vollmacht dich anruft, die Bibel nennt das, wo er dich bei Namen ruft, nicht? Die sind entscheidend. Und wenn du den Namen hörst heute Morgen, dich bei Namen gerufen weißt, dann ist über dich entschieden. Dann nimm die Gnade an. Dann fällt es dir zu. Und dann darfst du vertrauen. Dann hast du die Grenze überschritten. Und dann seht, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. So komm auch du zu dieser Ruhe und greif mit beiden Händen zu. Heut komm, heut nimmt dich Jesus an.